Stille kann man genießen, merkt ihr das? Wenn es vorher laut genug war. Wir kommen darauf zurück. Angekündigt für jetzt ist eine Bibelarbeit zum Thema des Tages. Es ist nicht immer ganz leicht und auch nicht immer möglich, jetzt den einen Bibeltext zu finden, der genau geschrieben ist für das Thema des Tages. Andersrum, wenn man eine Bibel, einen Text hat, dann ergibt sich daraus ein Thema. Wir werden es jetzt so machen. Holt gerne, ich hoffe, ihr habt sie dabei, eure Bibel raus. Wir werden verschiedene Bibeltexte einsehen und immer wieder reingucken in die Bibel. Haltet sie schon mal bereit. Gestattet aber erst, dass ich eine Einführung mache, die dem Blick in den Texten vorausgeht. Ich habe vier Kapitel für meine anderthalbstündige Ansprache. Nein, war nur ein Scherz. Also, und zwar, damit ihr schon eine Idee habt, was da passiert, Stille verstehen ist das Erste. Dann zweitens, Stille und Aktion gehören zusammen. Drittens, Stille braucht Ruhe. Viertens, wie Ruhe konkret wird. Mitschreiben könnt ihr nachher. Erstmal, der erste Punkt, Stille verstehen. Also, was denkt ihr, wenn ihr das Wort Stille hört? Also ich habe da früher jedenfalls immer zuerst an Langeweile gedacht, Stille. Seid doch mal still, ja, das heißt, hört auf, das zu machen, was euch Spaß macht. Viele denken bei Stille an Meditation, an Rückzug aus der Welt, an Klostertage ohne Internet oder an sozialpädagogisches Stuhlkreisschweigen, wenn ihr das kennt. Ja, ist klar. Also, und das ist auch, habe ich jetzt ein bisschen gesagt, als ob ich es lächerlich machen wollte, möchte ich gar nicht. Das sind alles mögliche Verständnisse von Stille. Und dieses Wort hat ja auch ein großes Bedeutungsspektrum. Deswegen, was ich jetzt sage, ist nicht, was Stille wirklich bedeutet, sondern ich will jetzt sagen, wie ich es verstehe und wie ich heute dieses Wort füllen möchte. Also, das kann man im Grunde ganz leicht anschaulich machen an dem Wort. Was ist Stille? Stillen. Ihr kennt das, nicht jeder von uns aus eigener Erfahrung, aber stillen. Also stillen ist ja das Verb zu stille. Wie tut man Stille? Stillen, indem man stillt. Und stillen ist etwas sehr Hingegebenes. Also ich sehe noch unsere Töchter, die alle schon groß sind, aber wie sie da mit wohlig zugeschlossenen Augen, schmatzend, seibernd, ja, da sich die Milch einverleibt haben, etwas sehr Hingegebenes, etwas Aktives, sehr wohl, aber dabei total Entspanntes. Also Stillen ist so der Inbegriff des Empfangens und der Beteiligung aller Sinne, aber ohne Stress. Irgendwie, es ist eine Aktivität, aber es geht irgendwie auch ganz von allein. So wie Atmen. Atmen ist ja auch was man tut. Es geht aber von allein. Man kann also nur bewusst nicht atmen oder bewusst irgendwie Experimente machen, indem man ganz komisch atmet. An sich atmet man halt so. Das geht von allein. So ähnlich ist es mit dem Stillen. Also das Einzige, was das Kind zum Stillen mitbringen muss, sind drei Dinge. Sich selbst, Hunger und Freude an der Nähe zur Mutter. Wenn das Kind denkt, ich habe ja Hunger, aber meine Mutter ist so eklig, dann ist das mit dem Stillen nicht schön, ja? Also das drei, wenn das drei zusammenkommt, Hunger, Freude an der Mutter und, was hatte ich noch gesagt, sich selbst, genau. Sich selbst muss es auch mitbringen. Man kann nicht andere für sich stillen lassen. Geh mal für mich stillen, das geht nicht. Kann ich sagen zu meiner Sekretärin, geh mal für mich zum Zahnarzt. Das sind so Dinge, die muss man selber machen. Also, wenn ich das jetzt übertrage, Stillen im geistlichen Sinne, ist es nicht ein stummes in sich selbst versinken. Es ist nicht Quatschen mit deinem Bauch. Ja? Das ist nicht Stille im christlichen Sinne. Stille ist aber auch kein krampfhaftes sich zu Gott ausstrecken. Sondern Stille ist ein waches, hörendes Verharren in der Gegenwart Gottes. Ein waches, hörendes Verharren in der Gegenwart Gottes. Wie das für uns aussehen kann, gebe ich gleich noch einige Anregungen zu. Eine Ahnung davon, wie Stille überhaupt in der Welt sich manifestieren kann, auch sichtbar und erfahrbar werden kann, für das Volk Gottes und für die ganze Welt, sehen wir daran, wenn wir uns klar machen, was es mit dem Sonntag auf sich hat. Denn es ist ja unselbstverständlich, war es aber ja nicht von Anfang an, die Christen machten ja den ersten Tag der Woche zu ihrem Feiertag. Eben nicht den siebten Tag, sondern den ersten Tag machten sie ihrem Feiertag. der Tag der Auferstehung, weil sie eben sagten, Grundlage unseres Lebens ist die Auferstehung. Die Auferstehung von Jesus, wir leben durch und durch aus der Kraft der Auferstehung, ohne das läuft gar nichts, ohne das, ohne Jesus und seine Auferstehung sind wir auch nichts. Das heißt, und ohne ihn können wir auch nichts, unser ganzer Auftrag geht hin in alle Welt, ja, macht alle zu Jüngern, das geht alles nur durch die Kraft des auferstandenen Jesus. Und sie sagten sich, wir leben aus Gottes unerschöpflichem Reichtum. Und aus seiner Vorleistung, das ist ja das Wesen des christlichen Glaubens. Gott hat nicht gesagt, jetzt tut mal was und wenn das gut klappt, ja, mit eurem Missionieren und mit eurem Anständigsein, dann kriegt ihr nachher was dafür. Sonst Christsein bedeutet ja, wir leben aus der Vorleistung Gottes. Gott tut erstmal alles, ja, und stattet uns aus mit allen Kräften, mit allen seinen Wohltaten. Jetzt natürlich noch sehr gebrochen in dieser Welt, ist klar. Aber und das ist dann die Grundlage, auf der wir dann sagen, Mensch, eben, was mache ich jetzt damit? Jetzt möchte ich irgendwie auch was davon weitergeben. Und deswegen sagten die ersten Christen, also die Ruhe, die nehmen wir uns nicht nachher als Belohnung, weil wir so fleißig gearbeitet haben, sondern es ist eines Christen würdig, dass er erstmal empfängt von Gott, erstmal entspannen, ja, erstmal ein bisschen chillig, auf Gott gucken, auf Gottes unendliche kraftvolle Kraftfülle schöpfen, gut, und dann kriegen wir den Rest der Woche auch noch rum und machen da unsere Arbeit, was dann natürlich auch sein muss, 6 Tage lang. Seht ihr, und das ist ganz anders als die übliche Sicht. Normalerweise ist ja Gutes, gibt es als Belohnung für Leistung, das heißt dann für die Woche, ich erleide die Woche, freue mich aufs Wochenende, wobei ich natürlich an Montag schon wieder gar nicht denken darf, ne? Ab Sonntagmittag ist schon wieder Trübsal, finde ich übrigens ganz tragisch, wenn ich so mit Leuten zusammen bin. Auch wenn ich früher als Student und so gejobbt habe, die Arbeitskollegen, fand ich immer tragisch. Mit was für riesigen Erwartungen, die schon ins Wochenende gingen. Ja, ab Mittwoch war immer schon, wie lange noch, bis Wochenende. Und dann sollte man doch denken, wenn das sowas Tolles ist, dann sind die alle ganz fit und ganz begeistert am Montagmorgen, ja, weil sie ein tolles Wochenende hatten. Sind aber alle völlig genervt. Also das ist ein Riesenversprechen immer, was dann der Sonntag bringen soll, tut er aber nicht anscheinend. Und bei den Christen eben ist das ganz anders. Wir werden unverdientermaßen mit Gutem überschüttet und aus dieser Vorleistung Gottes heraus, in der wir uns den Sonntag lang erstmal baden, aus dieser Vorleistung heraus gehen wir dann an die Arbeit. Und ich freue mich auf die neue Woche, die mit Feiern anfängt und deren Rest ich aus der so gewonnenen Gottesnähe heraus leben kann. Und in diesem Tag soll in diesem Sinne soll dann der Sonntag in der Tat ein Tag der Stille sein. Aber nicht so Stille wie bei uns früher, so wie ich aufgewachsen bin. Da hieß Stille, Sonntag war der schlimmste Tag der Woche, ehrlich. Weil da alles verboten war, was Spaß machte. Ich musste immer sonntags einen Anzug anziehen. Ja, so als ich schon, seit ich im Grunde denken kann, zumindest seit ich zur Schule ging. Es war bei uns so üblich in unserer Familie, immer Anzug, auch mit Krawatte, ja später auch, jedenfalls mit Jackett immer. Ich durfte nicht mit meinen Kumpels spielen, ja. Man durfte irgendwie nichts machen, was irgendwie Lärm macht. Also alles, was Spaß macht, war verboten. Das war Sonntag. Gut, meine psychischen Schäden halten sich in Grenzen. Man kann damit umgehen. Ich werfe das meinen Eltern noch gar nicht vor. Das war eben auch so die Kultur, wie das so üblich war und wie wir so halt lebten. Aber richtig war das nicht. Also das ist ein falsches Verständnis von Stille, dass man einfach auf alles verzichtet, was irgendwie Leben ausmacht. So nicht. Wohl aber soll der Sonntag schon so sein, dass man das Rackern und aber auch durchaus das Konsumieren und Amüsieren mal einstellt oder jedenfalls auf ein unübliches Maß herunterfährt und dass man empfängt und sich den Luxus gönnt, bei Gott zur Ruhe zu kommen. Das ist eine richtige Sonntagsgestaltung. Mal runterfahren, bei Gott zur Ruhe kommen, sich es schön machen, doch auf jeden Fall, aber das Konsumieren und Amüsieren auch bewusst mal einstellen. Also Stille, weil das sollte ich in diesem Beispiel jetzt ein bisschen greifbar machen, wenn ich sage, Stille ist ein Verharren, ein hörendes Verharren in der Gegenwart Gottes. Jetzt sage ich zweitens ist mir fast das Wichtigste, Stille und Aktion gehören zusammen. Also, diese empfangende Ausrichtung auf Gott, die geschieht zunächst insofern zweckfrei, als wir Gott nicht vorschreiben, was er da mit uns macht. Ja, man sagt nicht, ich mache jetzt Stille, damit ich dann oder damit Gott dann das und das mir gibt. Das muss man schon Gott überlassen, was er einem gibt, wenn man zu ihm kommt. Zugleich aber ist Stille kein Wert an sich, sondern sie dient dazu, unserem Leben, unseren Aktivitäten die richtige Ausrichtung zu geben. Dafür ist die Stille da. Und darum gilt nicht, je mehr Stille, desto besser, sondern es geht um ein ausgewogenes Verhältnis von Stille und Aktion. Das war ist immer wieder ein Irrtum, der in der Menschheit aufblitzt, dass es irgendwie Gott wohlgefällig ist, also je mehr Stille, desto wohlgefälliger. Und da gab es diese Einsiedler, Mönche, es gab sogar die Säulenheiligen, die sprichwörtlichen, also die sich komplett aus der Welt zurückzogen, die sich eben irgendwo einmauern ließen und sich einmal am Tag ein Stück Brot oben reinwerfen ließen und Wasser, wenn es nicht sowieso bis zum Knöcheln stand in ihrem Loch, was sie dann trinken konnten, weil sie dachten, das gefällt Gott, wenn sie sich aus der Welt zurückziehen, wenn sie gar nichts mehr hören, nichts mehr sehen, nur noch hier irgendwie still sind. Nun gibt es ja ohne Frage auch die Berufung für einzelne Personen, das will ich gar nicht leugnen, dass sie in besonderer Weise ein Leben des Gebetes führen, aber auch das hat nur dann Sinn, wenn sie zumindest so viel Kontakt zur Welt haben, dass sie wissen, wofür sie beten sollen. Also still sein an sich, das ist nützt nichts, das ist verschwendetes Leben. Und weil ich jetzt auf die Mönche geschimpft habe, sollen auch die Mönche die Ehre bekommen, wenn ich sage, es waren auch Mönche, die ja das Wort ora et labora gelebt haben, bete und arbeite. Also Ausrichtung auf Gott und Arbeit in einem guten Gleichgewicht. Darum geht es. Und wir werden sehen gleich, dass natürlich Jesus ein Vorbild ist, was den Rückzug in die Stille angeht. Das kann man wirklich bei Jesus lernen. Aber das alles vor dem Hintergrund, dass Jesus ja eigentlich ein überaus aktiver Mensch war, der manchmal auch bis zur Erschöpfung für andere da war. Und bei Jesus sieht man nicht, dass man möglichst wenig tun soll. Und möglichst immer still sein, sondern überhaupt nicht. Bei Jesus sieht man, dass aber die Stille den Unterschied macht zwischen Aktionismus und zielgerichteten Aktivitäten. Das ist mir ganz wichtig, weil in Gemeinden und Jugendarbeiten ist oft so viel Aktion, die in alle möglichen Gründe nur nicht in Stille, nur nicht in Hören auf Gott und in Hören auf das, was aus Gottes Sicht dran ist. So wie es, das sage ich auch gerne, so wie es auch sehr viel Passivität gibt, die nicht in Stille und Ausrichtung auf Gott gründet, sondern in purer Faulheit. Es gibt auch Leute, die müssten den Hintern mal hochkriegen. Sehr wohl, ja. Aber es gibt eben auch einen Aktionismus, der nichts ausrichtet, außer Schaden. Und das ist meine große Sorge. Ich höre immer, ich komme viel rum, logischerweise, und so viele, die sich brüsten mit einer lebendigen Gemeinde. Wir sind eine lebendige Gemeinschaft, eine lebendige Jugend, eine lebendige Gemeinde. Und ich frage, was heißt denn das? Und ich höre dann als Antwort auf die Frage, was lebendig heißt, da listen sie immer auf, was sie alles gemacht haben. Haben jetzt Jesus-Haus gemacht und Pro-Christ gemacht, da haben wir was Neues, da machen wir einen offenen Gottesdienst und da machen wir, also die ganzen coolen Aktionen werden dann aufgelistet. Aber das muss ja alles nicht schlecht sein, aber das macht noch keine lebendige Gemeinde, dass da irre viel los ist. Aktiv kann eine Gemeinde oder eine Gemeinschaft oder eine Jugendarbeit aus allen möglichen Gründen sein. Vielleicht sind die einfach gut drauf, vielleicht sind es so hektische Typen, ja. Vielleicht hat der Gemeinschaftsprediger Bluthochdruck, ja, und macht darum alle Leute verrückt, dass sie ständig was unternehmen sollen. Vielleicht hat er auch eine Profilneurose, vielleicht will er auch nur angeben, vielleicht wollen die Leute auch einfach nur zeigen, was sie drauf haben. Das können alles Gründe dafür sein, dass eine Gemeinde aktiv ist. Also die Fülle der Aktionen beeindruckt mich zunehmend weniger. Die Frage ist, lebt da was? Ist das lebendig? Sind die Aktionen lebendig? Und lebendig bedeutet, dass da in der Kraft Gottes etwas geschieht. Dass da in der Kraft des Heiligen Geistes Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde Veränderung zum Guten erfahren. Dass sich das auswirkt, dass diese Gemeinschaft, dass diese Jugendarbeit eine grüne Spur hinterlässt in der Wüste dieser Welt. Dass sie der Welt gut tut. Dann ist es lebendig. Das geht natürlich in aller Regel, äußert sich das dann auch in Aktion. Nur nicht nur so vor sich hin lebendig sein, das geht ja auch nicht. Natürlich macht man dann auch was. Aber fragt euch immer, wenn ihr wieder was plant, fasziniert uns jetzt die Aktion oder ist da Leben drin? Ja, ist da der Herzschlag Gottes drin? Sehen wir da eine Möglichkeit, wirklich andere Menschen mit dem Leben anzustecken, das Gott uns gegeben hat? Ist es lebendig? Und das spürt man eben in der Stille. Im Hören auf Gott, was jetzt die Motive sind und ob Gott uns das aufs Herz gelegt hat oder ob das nur so eine Idee war, was man mal wieder machen könnte. Und hier kommt ein ganz wichtiger Begriff ins Spiel, nämlich der Begriff der Vollmacht. Vollmacht ist ja das, was unser Leben bedeutsam macht und unserem Handeln als Einzelne und als Gruppe Durchschlagskraft gibt. Vollmacht ist das eben, was den Unterschied macht zwischen Aktionismus, Aktion und etwas, was wirklich was bewirkt, was Leben schafft. Vollmacht bedeutet, dass wir in der Autorität und Kraft Gottes die richtigen Dinge tun. Die richtigen Dinge, aber dann eben nicht nur denken, sondern auch tun. Vollmacht in der Kraft Gottes. Die Christenheit ist ja geschieden seit neuestem in zwei Lager, nämlich in das Lager der Die Hütte-Leser und das Lager der Die Hütte-Nichtleser, aber darüber Schimpfer. Also, ich respektiere alles. Ich muss gestehen, ich bin ein Verführter an diesem Punkte, ein über den Tisch gezogener, denn ich weigere mich eigentlich immer standhaft, Dinge zu lesen, von denen alle Welt spricht. Irgendwie denke ich, wenn das alle lesen, muss ich das auch noch lesen. Und dieser Hybris, die weiche ich immer aus. Aber meine eigene Ehefrau, ja, hat keine Ruhe gegeben. Ich müsste also, was tut man nicht alles, ja, habe ich das gelesen. Und gut, es hat jetzt, also ich bin immer noch evangelisch und es hat jetzt nicht vollkommen mein Weltbild geändert, aber es hat mich doch sehr, sehr angesprochen, dieses Buch. Und eine Sache hat mich besonders angesprochen, weil ich erst darüber erschrocken war, aber ich habe sehr darüber nachgedacht. Da steht so sinngemäß, Jesus war total Mensch, Jesus der Sohn Gottes, war total Mensch und er hatte selber keine Wunderkraft. Er war ganz auf die Ressourcen des Vaters angewiesen, stand da. Er konnte von sich aus eigentlich nichts Göttliches tun. Er konnte nur das tun, was wirklich vom Vater her ihm gegeben wurde. Nun ist das ein schwieriges Kapitel, weil das immer schwer auseinanderzudröseln ist, ganz Gott und ganz Mensch. Ja? Wenn Jesus ganz Gott ist, dann kann er natürlich auch irgendwie alles. Aber ich nehme das mal ernst, dass ja Gott in Jesus wirklich Mensch geworden ist und nicht nur sich verkleidet hat und sich vorbehalten hat, aber doch alles zu können, was Gott eben kann, sondern dass er in Jesus, schwer zu verstehen, ja, aber in Jesus sich wirklich entäußerte und dass der Mensch Jesus sich darauf einließ, nichts zu können, was nicht der Vater durch ihn tun wollte und tun würde. Es gibt, irgendwo steht mal, der Sohn Gottes kann nichts tun, was er nicht den Vater tun sieht. Und in Johannes 11, könnt ihr gerade mal aufschlagen, Johannes 11, die Verse 8 bis 10. Ich habe das rote Band schon vorher eingelegt, das ist fies, also ich gebe euch die Zeit, Johannes 11, ist im Neuen Testament. Johannes 11, Vers 8. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. Solange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Und jetzt kommst. Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, Vers 10. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Ich habe, muss zugeben, ich habe heute beim Griff nach der Bibel nicht die richtige von Luther erwischt. Ich sehe so, aber so ungefähr, ihr könnt mir schon folgen, ja? Was habe ich gesagt? Quatsch. Was habe ich denn gesagt? Ich wollte sagen, Johannes 14. Okay. Okay, Johannes 14, ab Vers 8 und ich lese nochmal Johannes 14, jetzt Vers 10, Johannes 14. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Also. Weswegen ich das sage, es geht hier um das Geheimnis der Vollmacht, dass selbst bei Jesus die Vollmacht darin bestand, eben total mit dem Vater verbunden zu sein und von ihm zu empfangen, was er tun sollte und was er nicht tun sollte. Und ihr könnt auch nochmal aufschlagen, Hebräer 4, noch weiter hinten, Hebräer 4. Hebräer 4, 14 bis 16, da steht: Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, wie auch wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns zutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Also, das steckt ja unwahrscheinlich viel drin, auch in dem ganzen Zusammenhang. Hier geht es mir jetzt um dieses, wir haben einen hohen Priester Jesus, der leiden kann mit unserer Schwachheit. Wer das versteht, und Schwachheit ist mal zunächst gar nichts, ist jetzt nicht die Sündhaftigkeit gemeint, sondern einfach, dass man von sich aus nichts kann. Jesus weiß, wie das ist, wenn man von sich aus nichts kann. Wenn man ganz darauf angewiesen ist, dass man hinzutritt zum Thron der Barmherzigkeit und Gnade findet in dem Moment, wo man sie nötig hat, die Hilfe nötig. Jesus kennt die Situation des Schwachhauses und kennt die Situation, Jesus war von sich aus, genau, in vielen Situationen ohne Handlungsmöglichkeiten, ich muss sagen, ohne sinnvolle Handlungsmöglichkeiten. Wenn Jesus Mensch war, hatte er natürlich immer die Möglichkeit, irgendwas zu tun. Das ist wieder der Aktionismus, ja, dass wir das nicht aushalten irgendwie, dass gerade mal wir nichts machen können, dann tun wir irgendwas. Das hätte Jesus auch tun können, hat er aber nicht. Er verzichtete darauf, irgendetwas zu machen, nur um was zu machen, nur um nicht passiv zu bleiben. Das Leben von Jesus war bedeutsam durch das, was er tat und durch das, was er nicht tat. Und durch das, was er nicht tat. Jesus hat sehr viel getan und sein Vorbild war aber nicht sich aufzureiben um des Aufreibens willen, sondern ein ausgewogenes Verhältnis von Stille und Aktivität, das Richtige zu tun und das Falsche nicht zu tun. Andersrum, positiv gesprochen, die Macht Jesu, Wunder zu tun und Herzen zu verändern, gründete in der dauerhaften und ungestörten Verbindung zum Vater. Und da liegt das Geheimnis, das auch uns zugänglich ist. Aber man sieht das bei Jesus an vielen Stellen, zum Beispiel die Hochzeit zu Kana. Kennt ihr doch dieses, da sagt seine Mutter hier, Sohn, ja, siehst du, hier, der Wein ist alle, hast das nicht gesehen, mach doch mal was. Und da sagt Jesus, lass mal, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Das habe ich bisher immer so verstanden, als ob Jesus von sich gesagt, irgendwie seine Mutter zurechtweisen will und sagt, ich bin schon selber groß, ja, jetzt entscheide ich mal, wann ich das mache und ich mache das erst später. So, also ein bisschen, jedenfalls als ob Jesus von sich aus da irgendwie einen Plan gehabt hätte, aber ich glaube mittlerweile, das ist so, dass Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen, dass er sagt, ich habe noch kein grünes Licht vom Vater. Ich habe noch nicht die Anweisung bekommen, jetzt hier was zu unternehmen. Und dass die Vollmacht allein eine Frage der Verbindung zum Vater ist, zeigt auch Markus 9. Jetzt müsst ihr das am besten mal vor euch selber lesen. Schreibt es euch mal auf, Markus 9, Vers 14 bis 29 ist ein langer Text. Das läuft uns dann doch jetzt die Zeit aus dem Ruder. Es ist jedenfalls kurz gesagt diese Geschichte, wo da ein Junge ist, sein Vater kommt an mit seinem Jungen, der Sohn ist besessen von einem bösen Geist, ganz, ganz furchtbar, der fällt immer hin und knirscht mit den Zähnen und so weiter. Und dann sagt er, ich habe schon deinen Jüngern gesagt, die sollen mal den austreiben, die haben das aber nicht geschafft. Und dann sagt er, wenn du das kannst, Jesus, dann mach du das mal, jetzt will ich es mal wissen. Und Jesus kann das natürlich auch, Kurzfassung, ja, Jesus hilft ihm auch und sagt dann, ihr lieben Leute, was heißt das, Moment mal, ja genau, warum fragst du mich, ob ich das kann? Selbstverständlich kann ich das, denn, sagt er, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Jeder kann das, sagt Jesus. Jeder kann in der Kraft mit Dämonen austreiben, jeder, der betet, also der in der ungestörten Verbindung zum Vater sich befindet, aber eben dann nicht jederzeit und nach Gutdünken. Dann aber, wenn er sich kurz geschlossen hat, kann er das, was der Vater zu tun beschlossen hat, dann ausführen. Also das zeigt die Vollmacht von Jesus, überhaupt ja, eine Vollmacht, ist nichts Passives, sondern sie führt in machtvolle Aktionen, ohne Frage. Also aus der Verbindung zu Gott heraus geht alles. Wenn ich Johannes 11 jetzt nochmal gucke, da wollte ich doch Johannes 11 nochmal was lesen, aus Vers 12. Jetzt, daher nehme ich Johannes 11. Das ist wieder falsch, Mensch. Moment. Eben waren wir bei Johannes 14, ne? Gucke ich da nochmal. Ja, genau, pass mal auf. Genau, genau. Alter. Jo, jetzt. Johannes 14, Nummer Vers 12, genau. Ich versichere euch, sagt Jesus, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue.
Hier, Tote auferwecken, alles möglich, ja. Er wird sogar noch größere Dinge tun. Das ist eine interessante Frage. Was ist noch eine größere Sache als Tote auferwecken? Können wir jetzt auch nicht alles behandeln. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Das heißt also wiederum, in meiner Vollmacht, abgestimmt zwischen uns beiden, gibt es nichts, was nicht geht. Vollmacht, uneingeschränkte Vollmacht aus der direkten Verbindung zum Vater heraus. In dem Fall jetzt über Jesus uns möglich, das zu tun, zu dem Augenblick das zu tun, was Gott in dem Augenblick gerne tun würde. Also, und das eben braucht diese Vollmacht, vollmächtiges Handeln, braucht dieses wachende, hörende, ausgerichtet sein auf Gott. Und das ist still. Diese ruhige, erwartungsvolle Ausrichtung auf den Vater führte auch bei Jesus dazu, dass von ihm diese wohltuende Ruhe ausging, dass offensichtlich um ihn nie Hektik war. Jesus war ja nicht so ein säuselnder Guru, ja, der immer nur liebe Leute angelächelt hat. Jesus hat ja auch mal die Peitsche geschwungen, aber das war nicht dieses Hektische, nur um irgendwas tun zu müssen. Das war eine wohltuende, ernsthafte, authentische Vollmacht, die aus der Stille herauskam, und auch diese Stille spürte man ihm ab. Also das wollte ich gerne sagen, Stille und Aktion gehören zusammen, weil aus der Stille heraus wir die Vollmacht empfangen, dann die Taten zu tun, die machtvollen Taten zu tun, die von Gott aus in dieser Welt getan werden soll. So, und jetzt habe ich eben das vielleicht, ich denke ganz treffend, aber doch sehr theoretisch definiert, die Stille als das Ausharren in der Nähe Gottes. Aber wie kommt man dazu? Deswegen das Dritte, Stille braucht Ruhe. Es gibt hier in Markus 9, dieser lange Text, den ich jetzt eben nicht, leider nicht ganz vorlesen konnte, das endet damit, dass Jesus sagt, diese Art, also diese Dämonen, kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Hier wieder das ist, ja, durch Beten. In der Verbindung mit Gott kann das passieren. Und später haben Leute, die den Text abgeschrieben, dazu gesetzt und fasten. Das in vielen, auch in den älteren Lutherbibeln stand, glaube ich, noch drin, kann nicht ausfahren, denn durch Beten und Fasten. Und gut, da kann man vermuten, dass da wieder einige das einfach nicht aushalten konnten, nur beten, da musst du irgendwas tun. Da haben sie dazu gesehen, ja, Fasten ist das, was wir beitragen können. Wenn wir schon nichts wirklich tun können, dann können wir wenigstens nicht essen, wenigstens Hunger haben. Aber vielleicht ist es gar nicht so, muss man es gar nicht so negativ deuten, sondern vielleicht war die ursprüngliche Intention einfach, das Fasten hinzuzufügen, dass man eine Verstehenshilfe geben wollte, eine Hilfe geben wollte, in dieses Gebet hineinzufinden. Also beten durch Fasten, dieses Gebet aus dem heraus, wir mit Gott, seinem Willen und seiner Macht eins werden, weil für viele Menschen eben das Fasten eine Hilfe ist. Ruhig zu werden, und es hilft ihnen bei der Ausrichtung auf Gott, hilft ihnen beim Beten. Fasten im guten Sinne ist keine Selbstkasteiung als fromme Leistung, sondern etwas, das, ja, habe ich gesagt, Gebet erleichtert. Will sagen, ein dauerndes, waches, hörendes, ausgerichtet sein auf Gott braucht, wenn nicht das Fasten, braucht irgendwelche Oasen der Ruhe. Wir brauchen dazu Hilfe. Wir schaffen das nicht einfach immer so, mit Gott in Verbindung zu sein. Also das große Ziel ist ja das Gebet ohne Unterlass, wie Paulus sagt, immer mit einem Ohr bei Gott zu sein, mit einem Ohr in der Welt. Aber dieses Gebet ohne Unterlass braucht feste Termine, Verabredungen mit Gott, braucht dann auch Ruhe. Wie findet man zur Ruhe? Was uns, und jetzt meine ich besonders eure Generation, nein, meiner Überzeugung nach, aber können wir darüber reden, vor allem die Ruhe raubt, ist nicht der Stress. Ich weiß, dass ihr auch viel zu tun habt, dass das alles kein Ponyhof ist mit der Schule und so. Aber was euch eigentlich Stress macht, ist der Defizitstress. Also nämlich die Herausforderung, die viele der unzähligen Konsumoptionen ungenutzt zu lassen. Das ist die Herausforderung. Und das Wichtigste, glaube ich, für euch in die Stille ist, dass ihr lernt und das schafft, immer wieder in Distanz zu gehen zu den unzähligen Zeitfressern eurer Welt. Das Internet, die elektronischen Medien, Partys, die ganzen Abhängzeiten. Und ich sage nicht, geht nicht auf Partys wegen des Saufens. Ich sage nicht, guckt nicht ins Internet, weil das so schlecht ist. Gar nicht. Ich spreche jetzt nur von der Überfülle. Das frisst unsere Zeit und frisst unsere Energie. Und das ist das, meiner Überzeugung nach, was euch von der stillen Zeit viel mehr abhält als die Anforderungen von Arbeit und Schule und Beruf. Das ist es, was uns vor allem die Ruhe raubt, die wir brauchen, um im alltäglichen Trubel Stille zu finden. Dass man eben nach dem Aufstehen, bevor man zur Schule geht, erst schon gleich nochmal wieder in den Computer guckt, wer jetzt auf Facebook welche Nachrichten hinterlassen hat und so. Das raubt uns die Ruhe. Dazu kommen dann die tatsächlichen Anforderungen aus Beruf, Schule und so weiter. Auch natürlich des ehrenamtlichen Engagements im EC zum Beispiel. Und da ist es schon so, wir stehen oft unter Druck. Und das will ich gar nicht leugnen. Das ist auch an sich noch gar nicht schlimm, sondern Teil des Lebens. Muss man sich auch nicht immer gleich leid tun. Es gibt keinen Anspruch auf ein Leben ohne Belastung. Das wäre auch gar nicht gut. In der Bibel steht auch nichts von einer 38-Stunden-Woche und nichts von 6 Wochen Jahresurlaub. Das muss man alles nicht haben. Und wenn das nicht so klappt, ist man deswegen noch kein bedauernswerter Mensch. Ne? Also fleißig sein ist gut, aktiv sein ist gut, aber der Stress darf uns nicht bestimmen und darf uns nicht die Stille rauben, darf uns nicht das Angedocktsein bei Gott rauben. Und deswegen ziele ich so darauf ab, dass wir vor allem den Stress, den wir uns selber machen, durch das Konsumieren und Abhängen und es einfach nicht aushalten, mal einen Abend nicht gechattet zu haben mit den Leuten, dass wir diesen selbstgemachten Stress reduzieren. Und es hat noch einen ganz wichtigen Nebenaspekt. Wenn wir gestresst sind, überreizen, ohne Verbindung zu Gott, dann ist das gar nicht nur unser Problem, sondern das geht unsere Umgebung an. Selbst wenn du sagst, ich komme damit zurecht, ja, lass mich mal. Ist ganz interessant. Ihr kennt doch diese Geschichte mit Mose und seinem Schwiegervater. Der Schwiegervater, der zu seinem Betriebsberater wird. Und Mose sagt, ich habe so Stress, ja, hier alle Leute kommen zu mir und das heißt, er sagt das gar nicht. Jitro guckt an, wie Mose lebt und der sagt ihm, sag mal, Junge, ich habe mir das jetzt 3 Tage angeguckt, du hast doch einen Knall, ja? Du, von morgens bis abends gar keine Ruhe, sprichst nicht mit deiner Frau, du schläfst nicht richtig, was soll das werden? Und gut, dann berät ihn der Jitro, aber das Interessante, was er sagt, dass er nicht nur sagt, armer Junge, du tust mir leid, meine Tochter wird ja bald Witwe, wenn du so weitermachst, du kriegst einen Herzinfarkt, sondern er sagt diesen Satz, mein Lieber, du machst dich und das Volk müde. Also was mit dir ist, ist eine Sache, es ist schlecht für das Volk, für das du Verantwortung trägst, dass du dauernd gestresst bist, dass du keine Stille mehr hast. Das ist ganz interessant. Also Mose kann nicht einfach sagen, ja, lass mich mal, ich komme schon zurecht, ich bin bereit, mich im Namen des Herrn halt aufzuopfern. Nee, sagt er, darum geht's gar nicht, wozu du angeblich bereit bist, sondern es ist schlecht für das Volk. Und es ist ja auch einleuchtend, muss man sich überlegen, die Israeliten hatten einen immer gestressten Leiter. Und wer gestresst ist, von dem kommt nichts Neues mehr. Wer gestresst ist, der reagiert nur noch. Von einem gestressten Leiter kommen keine neuen Inspirationen, keine neuen Gedanken, keine neuen Anregungen mehr. Und das gilt für dich auch. Wenn du Verantwortung trägst im EC und bist immer nur gestresst, dann kannst du noch reagieren auf das, was man an dich heranträgt. Aber da kommt nichts Kreatives Neues mehr von dir, da kommen auch geistlich vor allem, das ist noch schlimmer, nichts Neues mehr von dir. Da kannst du immer nur aus dem Bestand zehren und das wird dünner und dünner und es wird auch irgendwann nicht mehr authentisch. Das glaubt ja auch irgendwann keiner richtig mehr. Du brauchst diese Zeiten, wo einfach was Neues in dein Leben kommt, wo du andockst am Herzen Gottes. Ein Jugendleiter, der nicht aus der Stille lebt, nervt die Gruppenmitglieder mit Hektik und enthält ihnen vor, was Gott ihm durch die Stille hindurch vermitteln will, damit das an die Jugendlichen weitergeht. Und weil es so ist, hat Gott Phasen der Ruhe und der neuen Ausrichtung auf ihn von Anfang an vorgesehen. Nicht Gott ordnet ja den wöchentlichen Feiertag an. Und das Alte Testament kennt auch andere vorgeschriebene Phasen der Erholung, zum Beispiel das Sabbatjahr, auch ein interessantes Thema. Jesus suchte immer wieder die Ruhe, er ging auf einen Berg, wenn viel Stress war, wenn alle Leute ihn brauchten und wenn man denken konnte, Mensch, wie kann der jetzt hier Pause machen, der wird doch jetzt so dringend gebraucht. Aber er wusste ganz genau, wenn ich jetzt nicht Ruhe finde und wieder neu zur Stille finde, dann werde ich keine Vollmacht haben, da werde ich alles Mögliche machen, da werden vielleicht auch noch 2, 3 Leute gesund, aber das liegt nicht mehr, dann bin ich nicht mehr in dem breiten Strom des kraftvollen Segens, den Gott eigentlich durch mich geben möchte. Und Jesus lehrte darum auch seine Jünger Erholung. Zum Beispiel in Markus 6, Vers 31, da sagt er, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn, Begründung dafür, denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht genug Zeit, nicht mal zum Essen. Also, die Jünger hatten gerade ihren ersten Missionseinsatz. Sie waren sehr erfolgreich. Sie haben sich nicht beklagt. Sie haben nicht gesagt, Mensch, können wir nicht mal Pause machen. Sie waren richtig im Rausch. Sie waren richtig heiß. Die hätten gerne weitergemacht. Und gerade in dieser Situation zieht Jesus sie zurück. Und sagt, Leute, stopp. Ja, ihr braucht wieder Stille, ihr müsst andocken, weil er wusste, irgendwann rächt sich das erst für die Jünger, seelisch und körperlich, Erholung muss sein und es rächt sich vor allem diejenigen, auf die ich sie hier loslasse, weil das nicht mehr in Vollmacht gegründet ist, was sie tun. Und Jesus schafft deswegen, um ihnen Stille zu ermöglichen, immer wieder Phasen der Ruhe, also sie machten ihr Kurzurlaub gelegentlich bei Maria und Martha, das war die so gut kochen konnte, ne? Das haben sie gern gehabt. Sie besuchten eine Hochzeit da in Kana zusammen. Sie machten Wanderungen, sie machten Bootsfahrten zusammen. Also interessanterweise machte Jesus mit seinen Jüngern meistens Aktivurlaub. Also nicht so wellnessmäßig, sondern Aktivurlaub. Da muss man auch unterscheiden. Ruhe ist nicht gleichzusetzen mit Nichtstun, mit Schlafen. Schlafen ist auch nötig. Ja? Wenn man immer unausgeschlafen ist, kann man nicht nur nicht arbeiten, völlig übernächtig kommt man nicht mal zur Ruhe. Also im Urlaub gehört auch Schlafen und das unterscheidet uns von Gott, denn in Psalm 121 steht, der Hüter Israels schläft noch, schlummer nicht. Und da ich nicht der Hüter Israels bin, schlafe und schlummer ich gelegentlich. Und auch das Nichtstun gibt es bei Jesus, wobei das Nichtstun ja auch dann erst wieder schön ist, wenn man es bewusst tut, also auch wieder in Ausrichtung auf Gott. Nur rumhängen ist ja auch unbefriedigend, aber wenn ich die Beine ausstrecke im Garten, obwohl ich noch so viel Arbeit habe und sage, Herr Jesus, also zwei so gepflegte Faulenzer wie wir beide, das hat doch die Welt noch nicht gesehen, ist das nicht herrlich, ja? Dann ist das irgendwie, dann kann man das richtig aus Gottes Hand empfangen, dann hat das auch Stil, faul zu sein, ja? Das ist Stil, hat Stil. Mehr als nur abhängen und vom Fernseher einpennen, das hat keinen Stil. Also, ich finde, Schlafen ist nötig, aber wirklich Erholung ist nicht verschlafen, sondern ist schöpferisch. Gott ruhte am siebten Schöpfungstag und da steht nicht, er schlief, er tat nichts, er hing ab, ja, sondern da steht wörtlich, er hielt Sabbat. Und Sabbat ist kein Ausschlaftag, sondern Teil des kreativen Prozesses. Der siebte Tag ist Teil der Schöpfung, interessanterweise. Es ist eine Zeit der Reflexion, eine Zeit des schöpferischen Innehaltens. Es ist eine Zeit, in der Gott einfach für sich da war, in der heiligen Dreieinigkeit. Und so war später auch der Sabbat für den Menschen ein Tag der Besinnung und der Ausrichtung auf Gott, weil eben tiefe Erholung an Leib und Seele nicht automatisch durch Urlaub geschieht, sondern auch im Urlaub nur durch dieses Wiederandocken bei Gott, sich mit ihm kurz schließen. Und für Jesus waren Ruhezeiten zumeist Gebetszeiten. Gebetszeiten eben nicht als Abarbeiten von Gebetslisten, sondern dieses sich einlassen, sich ausrichten auf den Vater. So, das belasse ich jetzt hier bei dem dritten, Stille braucht Ruhe. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Es geht nicht um Ruhe an sich, sondern Ruhe ist dafür da, jetzt im geistlichen Sinne, dass wir Stille finden, dass wir also wieder bei Gott andocken. Stille ist aber auch nicht für sich da, sondern Stille ist dafür da, dass unsere Aktionen dann Vollmacht gewinnen können. Und jetzt wäre noch das Letzte, wie Ruhe konkret wird. Also sage ich deute nur zwei Dinge an. Es gibt einmal eben diese Ruheinseln, die sogenannte stille Zeit. Da gibt es so eine interessante Regel, die lautet, jeden Tag eine Viertelstunde, jede Woche einen Tag, jedes Jahr eine Woche, die man haben sollte, wirklich, wo man nichts anderes tut, als Stille zu suchen vor Gott, bei seinen Ressourcen an Ruhe, Kraft und Gelassenheit anzudocken. Dazu wird uns, denke ich, Claudia Siebert nachher ganz super tolles Buch vorstellen, mit ganz, ganz wunderbaren praktischen Hinweisen, wie denn das funktionieren kann im Alltag, dass man echt diese Ruhe findet, in der man dann auch zur Stille kommt. Und letztlich muss jeder seinen Weg finden. Aber sag mal, diese Ruheinseln zu finden, das ist keine Hexerei. Das muss man, das kann man aber auch. Also du kannst andere Dinge ja auch einplanen. Just do it, mach's einfach. Ja? Jeder muss seinen Weg finden. Ich sage zum Beispiel mal, wie ich das mache. Bei mir ist es so, jedenfalls an den Tagen, mein Leben ist ja ein bisschen unregelmäßig, aber ich versuche so 3 Tage die Woche in Kassel im Büro zu sein. Da habe ich so Stunde 20 Minuten Fahrt, und ich stehe immer um 5 Uhr auf und um 5:30 fahre ich los. Und dann habe ich so zwischen Brakel und Steinheim, so auf der Bundesstraße, habe ich so meine Gebetsstrecke. Und da mache ich eigentlich mein Gebet, wo ich alles durchgehe, wo ich mich dem Herrn neu weihe, wo ich für meine Familie bete, für eins Fürbitte halte für Leute, wo ich den Tag durchbete. Und dann komme ich ins Büro und da mache ich erstmal, bin ich da noch alleine, und dann mache ich dann von 6:45 bis 7 Bibel lesen. So mache ich das. Hätte ich früher nicht gemacht, weil ich früher gedacht hätte, erstens muss man vor allem Bibel lesen, gib Gott die beste Zeit, und das ist am Morgen. Das schließt sich für mich nur leider aus. Ja, die beste Zeit ist eben nicht, für mich nicht der Morgen, definitiv nicht. Also ich habe eine Zeit gewählt, wo ich wach bin, die wirklich die beste Zeit ist und nicht der Tagesanfang. Erst um 7, um 6:45. Und ich hätte auch früher gedacht, Mensch, so beim Autofahren beten, das geht doch nicht, kann man doch nicht so nebenbei. Dahinter stand so dieses Denken, irgendwie muss es ja auch wehtun. Also irgendwie muss man ja auch Gott was opfern. Und Autofahren tue ich ja sowieso. Und da habe ich ja nicht zusätzlich Zeit geopfert. Aber es funktioniert. Ich kann wunderbar beten. Und so schlimm fahre ich nicht, dass es daran läge. Also ja, richtig morgens früh bin ich ja fast alleine auf der Straße. Aber was sage ich das? Keineswegs zum Vorbild zu machen. Ich sage nur, wie unmöglich es sein kann. Und du musst deinen Weg finden. Und viel unmöglicher als bei mir kann das bei dir auch nicht sein. Und wenn du eine ganz absurde Idee hast, wie es denn klappt, dass du diese Ausrichtung auf Gott findest, diese Ruhepunkte, dann ist das gut. Und dann gibt es ja diese Zwischenstationen den Tag über. Nur so eine Anregung. Allein schon das Tischgebet, wenn man das wirklich sich angewöhnt, wieder bewusst zu sprechen, das ist ein kurzes, nicht gleich losquatschen, erstmal 10 Sekunden nur verharren, ausatmen, sich gegenwärtig machen, dass Gott da ist, dass Gott diese Dinge geschenkt hat, und dann danke Jesus sagen, dann hast du wieder ein neu, so eine kleine Spitze gesetzt, so einen kleinen Berührungspunkt wieder zu Gott gehabt. Nutzt die Fahrzeiten in der U-Bahn oder sonst wo. Gut, das ist im Erzgebirge wahrscheinlich nicht so. Obwohl, Tunnel gibt's da genug. Also, aber ihr findet eure persönlichen U-Bahn-Zeiten. Die Leerzeiten, statt schnell nochmal zur Fernbedienung zu greifen für 5 Minuten, sorgt dafür, dass da eine Bibel rumliegt. Habe ich mir auch angewöhnt. Bei mir liegen überall im Haus Bibeln rum. Mir hilft es unwahrscheinlich, anderen hilft es vielleicht nicht. Mir hilft es, Mensch, die liegt da, ja, wo ich zur Fernbedienung komme, da komme ich genauso bequem auch zur Bibel. Einfach mal aufschlagen, Psalm oder irgendwas und ein paar Verse lesen. Das sind so für mich sehr, sehr hilfreiche Zeiten. Also, du musst auf jeden Fall üben, Stille, das heißt mal Ruhe zuerst mal, Ruhe zu ertragen und zu genießen. Denk an das Krachprojekt, mit dem wir meine Bibelarbeit begonnen haben. Denk daran, wie herrlich Stille sein kann. Und man könnte ja auch Folgendes machen, noch kann man einsteigen in 7 Wochen ohne. Man könnte ja mal sagen, 7 Wochen ohne MP3-Player zum Beispiel. Oder 7 Wochen ohne Internet. Hallo? Höre ich hier? Ja, iPod, ich weiß, ja klar. Aber in meinem Alter, obwohl meiner ist irgendwie weg, aber ich habe auch einen MP3-Player. Also 7 Wochen ohne die Dinge, die uns die Stille rauben. Das wäre auch eine gute, konkrete Einstiegsmöglichkeit. Vielen Dank.